Dieser Moment, es ist Herbst und du steigst in den Keller hinunter, um die Heizung anzuschalten und stellst fest, das Öl ist alle. Der Tank ist leer. Wenn ich kein neues Öl kaufe, dann wird's demnächst kalt. Oder wenn ein Mitfahrer im Auto meint, Mensch, weshalb funktioniert eigentlich eure Autotüre nicht? Und ich denke mir, ja Mensch, warum eigentlich nicht? Oder dieser Gang zum Zahnarzt, weil ein Zahn meint, sich verdünnisieren zu müssen und du spürst sie schon Tage vorher, die Spritze und diesen dünnen Bohrer und den dicken dazu und diese ganzen anderen Folterhilfsinstrumente, die retten sollen, was zu retten ist. Himmel und Erde werden vergehen. Im Vergleich zu dieser grundsätzlichen Aussage und manch Katastrophen dieser Welt sind jene den meisten von uns nur zu gut bekannte Widerfahrnisse, Kleinigkeiten. Und doch denke ich mir, es hätte nicht sein müssen, beim Zahnarzt liegen. Man könnte die Zeit auch anders verbringen. Autotüre klemmt, so ein Schrott. Und die Elia-Geschichte vom nicht enden wollenden Öl im Krug scheint doch nicht ganz so leicht übertragbar zu sein auf meine Heizöltanks. Ich musste mein Sparschwein schlachten. Unser Predigttext für den heutigen Sonntag bringt das kurz und knapp auf den Punkt, wenn er mit den Worten schließt, Himmel und Erde werden vergehen. Ich lese uns den Predigttext für den heutigen zweiten Advent aus dem Lukasevangelium Kapitel 21, die Verse 25 bis 33. Und es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen, und auf Erden wird den Völkern bange sein. Und sie werden verzagen vor dem Brausen und Wogen des Meeres, und die Menschen werden vergehen vor Furcht und in Erwartung der Dinge, die kommen sollen über die ganze Erde. Denn die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Und alsdann werden sie sehen den Menschensohn kommen in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Und er sagte ihnen ein Gleichnis. Seht den Feigenbaum und alle Bäume an. Wenn sie jetzt ausschlagen und ihr seht es, so wisst ihr selber, dass der Sommer schon nahe ist. So auch ihr. Wenn ihr seht, dass dies alles geschieht, so wisst, dass das Reich Gottes nahe ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis es alles geschieht. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Herr, segne dein Wort an uns allen. Amen. Himmel und Erde vergehen. In der Tat, was Jesus uns hier ankündigt, hat nichts mit kaputten Zähnen, einer nicht funktionierenden Autotür oder Ähnlichem mehr zu tun und auch nichts mehr mit einer persönlichen Lebenskrise. Jetzt geht's um alles. Um Himmel und Erde und Meer, um Raum und Zeit. Alles wird vergehen. Wenn Jesus wiederkommt, werden die Kräfte des Himmels ins Wanken kommen. Die Kräfte des Himmels, es hat eine räumliche Ebene und eine zeitliche Ebene. Die zeitliche Ebene wird deutlich, wenn wir uns vergegenwärtigen, dass diese Bewegung von Erde, Mond, Sonne und Sterne eben den Lauf der Zeit regeln. Hier entscheiden sich Tag und Nacht, Monate und Jahre. Wenn die Kräfte des Himmels ins Wanken kommen, wie es hier angekündigt wird, dann kommt unsere Zeit an ihr Ende. Und wenn die Kräfte des Himmels ins Wanken kommen, dann kommt auch ins Wanken, was unsere Erde und unser ganzes Sonnensystem räumlich zusammenhält. Majestix, der Häuptling aus Asterix und Obelix, wird einmal recht behalten, dass uns der Himmel auf den Kopf fällt. Neben den Kräften des Himmels, die ins Wanken kommen, erwartet die Erde Furchteinflößendes und das Meer beginnt zu toben. Himmel und Erde und Meer wanken und den Menschen wird bang, wie es Martin Luther übersetzt. Wörtlich, sie werden Angst haben und keinen Ausweg mehr sehen. Bleibt die Frage, kommt das erst noch? Oder sind wir schon mitten in dieser Zeit? Schließlich kennen wir sie ja, all diese Dinge, vielleicht nicht zwingend persönlich, wohl aber aus den Nachrichten. Die Hurricanes, Tornados, Orkane, Taifune, Tsunamis, Zyklone und was es sonst noch alles an Naturkatastrophen gibt. Lauter monströse Begriffe, hinter denen ja jetzt schon Angst, Leid und Tod lauert. Nun, man muss unterscheiden. Die Zeichen, von denen im Predigttext heute die Rede ist, es sind sogenannte Theophaniezeichen, die mit einer Erscheinung Gottes einhergehen. So wie damals bei Mose am Berg Sinai, als Gott mit Donner und Erdbeben auf den Sinai herabkommt. Diese Zeichen, von denen in unserem Predigttext die Rede ist, es sind Begleitzeichen der tatsächlichen Erscheinung Gottes, der tatsächlichen Wiederkunft des Gottessohnes Jesus Christus. Jetzt aber spricht Jesus in seinen sogenannten Endzeitreden in den Evangelien auch von Katastrophen, die sich bis zu seiner Wiederkunft ereignen. Und solche Dinge erleben wir heute schon zuhauf. Weshalb, etwas verkürzt auf den Punkt gebracht, wir seit 2000 Jahren in der Endzeit sind. Begleitet von Naturkatastrophen und Kriegen, wie sie Jesus für die Endzeit angekündigt hat, auch wenn diese Zeichen sicher noch zunehmen werden. Aber zweitrangig, wie nahe Jesu Wiederkunft tatsächlich ist. Für uns Christen haben diese ganz unterschiedlichen Katastrophen dieselbe Funktion. Sie wollen uns immer dazu führen, was uns Jesus im heutigen Wochenspruch aufgibt. Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Wir wissen nicht, an welcher Stelle der Heilsgeschichte wir uns befinden. Ein konkretes Zeichen, das uns Jesus nennt, ist das Ausschlagen des Feigenbaumes. Ein Bild für Israel, der Feigenbaum. Vielleicht dieses Ausschlagen des Feigenbaumes ein Bild für Israel, das seit etwa 70 Jahren wieder ein eigener Staat ist. Meint Jesus das in seinem Gleichnis? Möglicherweise. Und ich bin trotzdem zurückhaltend. Denn der primäre Vergleichspunkt in diesem Gleichnis Jesu vom Feigenbaum ist der Sommer. Ich lese noch einmal diese Verse. Und er sagte ihnen ein Gleichnis: Seht den Feigenbaum und alle Bäume an. Wenn sie jetzt ausschlagen und ihr seht es, so wisst ihr selber, dass der Sommer schon nahe ist. So auch ihr. Wenn ihr seht, dass dies alles geschieht, so wisst, dass das Reich Gottes nahe ist. Die Pointe also hier: Wir gehen nicht auf den Winter zu, sondern auf den Sommer und damit auf die Ernte. Und das ist ein Grund zur Freude. Und doch, wir sollen nicht spekulieren, wann es soweit ist, sondern vorbereitet sein. Vorbereitet sollen wir sein, und das sind wir, wenn wir schon jetzt inmitten unserer alltäglichen Krisen und inmitten der schrecklichen Nachrichten über das, was sich rund um den Globus schon heute ereignet, die Bewegung der Endzeit einüben. Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Letzte Woche am ersten Advent haben wir miteinander hier die Bewegung der Jüngerschaft eingeübt. Erinnern Sie sich noch? Runter vom Thron. Siehe, dein König kommt zu dir. Deshalb die Bewegung der Jüngerschaft runter vom Thron und ihm den Thron überlassen. Heute im zweiten Advent üben wir die Bewegung der Endzeit ein. Seht auf und erhebt eure Häupter. Kopf hoch, nicht im Sinne, es wird schon recht, sondern Kopf hoch im Sinne, erhebt eure Häupter, seht auf, weil sich eure Erlösung naht. Die Bewegung der Endzeit. Seht auf und erhebt eure Häupter. Das wollen wir auch angesichts der auf den ersten Blick schwer verständlichen Ankündigung tun. Wenn Jesus hier sagt, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis all das geschieht, also bis Jesus wiederkommt. Was meint Jesus jetzt mit dieser Ankündigung? Dass dieses Geschlecht nicht vergehen wird, bis das alles geschieht. Nicht gemeint ist die damals lebende Generation vor 2000 Jahren, die ja tatsächlich vergangen ist. Sprachlich möglich ist die Deutung Menschengeschlecht. Also im Sinne dieser Verheißung, die Gott dem Noah schon gegeben hat, dieses Menschengeschlecht wird nicht vergehen. Solange die Erde besteht, Sonne, Winter und so weiter, dieses Menschengeschlecht wird nicht vergehen bis zur Vollendung dieser Welt. Sprachlich möglich. Den entscheidenden Hinweis, wie wir aber diesen Satz zu verstehen haben, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis das alles geschieht. Den entscheidenden Hinweis bekommen wir, wenn wir nachschauen, wie der Begriff, der hier im Griechischen steht, für Geschlecht, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, im Lukas-Evangelium sonst verwendet wird. Also wie gebraucht Lukas diesen Begriff quer durch sein Evangelium? Und das ist eindeutig. Mit einer einzigen Ausnahme in der Weihnachtsgeschichte Lukas 1 oder im Vorspann zur Weihnachtsgeschichte. Die einzige Ausnahme. Alle anderen Belege sind eindeutig. Ich nehme nur zwei heraus. Lukas 9. Da antwortete Jesus und sprach, o du ungläubiges und verkehrtes Geschlecht. Oder Lukas 11. Da fing er an und sagte, dies Geschlecht ist ein böses Geschlecht. Kurz, wenn Jesus, so wie er von Lukas zitiert wird, vom Geschlecht spricht, dann meint er das böse Geschlecht des Unglaubens. Also mit unserem Predigttext heute gesprochen, Zitat dann, wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht des Unglaubens wird nicht vergehen, bis das alles geschieht. Oder man könnte auch sagen, der Unglaube in Person wird nicht vergehen, bis das alles geschieht. Während Himmel und Erde vergehen, wird es also bis zum jüngsten Tag Menschen geben, die nicht glauben wollen. Egal, was Jesus für sie getan hat und bis heute tut. Und egal, welche Zeichen auf ihn verweisen. So hat Jesus in Lukas 16 ja selbst angekündigt. Und selbst wenn ein Mensch von den Toten zurückkäme, um die Verwandten zu warnen, sie würden ihm nicht glauben. Was uns als Christen auszeichnet, ist dagegen mitten in allem gegenwärtigen und zukünftigen Chaos dieser Welt, eben dieser Blick nach oben. Die Chaoszeichen dieser vergehenden Welt sollen uns zu Hoffnungszeichen werden. Wenn das alles geschieht, sagt Jesus, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Seht auf und erhebt eure Häupter, weg von dem sich leerenden Öltank, weg von der finanziellen Anfechtung, weg von der Krankheitsnot, weg von der Einsamkeit, weg von der Ehekrise, weg von der Angst vor dem Sterben, weg vom Wanken und vom kommenden Wanken der Kräfte des Himmels und weg vom Toben des Meeres, das in den meisten Stellen der Bibel ein Bild für das Chaos ist. Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Das ist die Blickrichtung der Endzeit, gerade dort, wo es uns wehtut. In unseren Schmerzen, in unserer Angst, in unseren Sorgen, die uns persönlich betreffen. Und wenn wir es in den Nachrichten sehen oder von Missionswerken hören aus aller Welt, wie das Chaos wütet schon heute. Die Blickrichtung, die wir daraus üben sollen, ist nicht die der Resignation und des Kopf hängen lassen, sondern das Gegenteilige. Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Das erste, Himmel und Erde vergehen, das zweite, den Menschensohn kommen sehen. Und alsdann werden sie sehen, den Menschensohn kommen in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Der Menschensohn Jesus kommt. Alle Chaoszeichen dieser vergehenden Welt wollen für Gottes Kinder Hoffnungszeichen sein, weil im größten Chaos der Menschensohn wiederkommt. Wir werden niemals tiefer fallen. Du wirst niemals tiefer fallen als in Gottes ausgebreitete Arme. Jetzt nicht, und wenn Himmel, Erde und Meer tatsächlich einmal richtig ins Wanken kommen. Und diese Gewissheit, sie gründet im Menschensohn-Titel von Jesus, den Jesus an dieser Stelle ganz bewusst gebraucht. Was hat es mit diesem Menschensohn-Titel auf sich? Er hätte doch auch einfach sagen, dann werdet ihr mich wiedersehen kommen. Warum spricht er gerade auch hier vom Menschensohn? Kein Zufall. Vom Menschensohn ist im Alten Testament nur einmal die Rede. Aber diese Stelle ist leitend und wegweisend auch für unseren Blick auf Jesus Christus als den Menschensohn. Worin unterscheidet sich der Menschensohn-Titel von den ganzen anderen Titeln, die Jesus gehören? Messias, Sohn Gottes, König und so weiter. Daniel 7 schreibt Daniel: Ich sah in diesem Gesicht in der Nacht und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels wie eines Menschensohn und gelangte zu dem, der uralt war, und wurde vor ihn gebracht, ein Bild für Gott. Der gab ihm Macht und Ehre und Reich, dass ihm alle Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen dienen sollten. Seine Macht ist ewig und vergeht nicht, und sein Reich hat kein Ende. Daniel durfte ihn sehen in dieser nächtlichen Vision, den Menschensohn, und Gott hat ihm den Menschensohn als den Weltenrichter offenbart. Wenn Jesus diesen Titel gebraucht, dann kündigt er nicht nur an, dass er wiederkommt. Und auch nicht nur, dass er die Seinen erlösen wird, sondern auch, dass er das gesammelte Chaos dieser Welt, alles wieder Göttliche richten wird. Und das beginnt bei der Sünde in unserem eigenen Leben und endet, indem er wieder dieses Wanken von Himmel und Erde und Meer eine ewige Ordnung aufrichten wird. Der Menschensohn ist, verkürzt, pointiert formuliert, der Weltenrichter. Das ist die Pointe des Menschensohn-Titels, ausgehend von Daniel 7. Der Menschensohn ist der Weltenrichter. Haben wir letzte Woche gehört, dass der König Jesus auf einem Esel eingezogen ist, wird er bei seiner Wiederkunft mit den Wolken des Himmels und mit Kraft und Herrlichkeit einziehen als der Menschensohn, dem die Kräfte dieser Welt zu weichen oder zu dienen haben. Darum seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Eure Erlösung von aller Schuld, die euch von Gott trennt. Eure Erlösung von aller Anfechtung und allem Schmerz und allem Leid. Eure Erlösung von so manch ungestillter Sehnsucht. Eure Erlösung naht von mancherlei Ängsten und Traurigkeit. Eure Erlösung von eurem vergänglichen Leib. Eure Erlösung. In der Niedrigkeit des Kreuzes hat Jesus den Grund unserer Erlösung gelegt. In Kraft und Herrlichkeit wird er sie vollenden. Darum seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Himmel und Erde vergehen, den Menschensohn kommen sehen, das dritte, auf Jesu Wort feststehen. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte vergehen nicht. Wenn all das stimmt, dann hat das Konsequenzen für unser Leben heute. Wenn Jesu Wort wahr ist, wenn alles vergeht und er selbst als Menschensohn zum Weltgericht und zu unserer Erlösung wiederkommt, dann liegt es auf der Hand, dass sich mein Leben nicht um mein und unser tagtägliches Elend dreht. So fährt Jesus direkt im Anschluss an unseren Predigtext auch konsequent fort. Hütet euch aber, dass eure Herzen nicht beschwert werden mit Fressen und Saufen und mit täglichen Sorgen. Seid allezeit wach und betet, dass ihr stark werdet, zu entfliehen diesem allen, was geschehen soll, und zu stehen vor dem Menschensohn. Wenn das wahr ist, dass alles vergeht und Jesus als der Menschensohn wiederkommt, werde ich mich nicht mehr um das Einerlei dieser Welt drehen. Und deshalb diese dritte Pointe oder Überschrift: auf Jesu Wort feststehen, anstatt sich um sich selbst zu drehen. Woran hängt unser Herz? Warum drehe ich mich tagtäglich? Ja, die Sorgen des Alltags, sie gehören zu dieser Welt. Lass dich nicht von ihnen bestimmen. Essen und Trinken, ja, natürlich gehört es zum Leben. Aber auch hier das Maß bestimmen. Dient es dem Leben oder ist Selbstzweck geworden? Dankbarer Genuss oder Genusssucht? Seid allezeit wach, fährt Jesus fort. Seht die Welt mit wachen Augen. Im Wissen auf das, was kommt. Seid wach und lasst euch nicht irre und auch nicht kirre machen von so vielen Anfechtungen. Das Glück dieser Welt und auch das Elend dieser Welt, sie werden vergehen. Der Menschensohn kommt. Deshalb seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Amen.